C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Österreichs großer Ressourcenfuß und sein globaler Abdruck.
So hat ÖFSE-Forscherin Karin Kübelböck als Moderatorin zur Online-Veranstaltung am 8. Juni 2021 begrüßt. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Den Hintergrund zum Thema beschreibt Karin Kübelböck wie folgt.
Dass wir in Österreich immer glauben, wir sind ein Umweltmusterland, das ist so das Narrativ, das sich Österreicher gegeben hat. Wir sind so umweltfreundlich, wir tun Müll trennen und sozusagen wir haben so schöne Flüsse und so schönes Wasser. Aber wenn man sich dann die Zahlen ansieht, dann sieht man einfach, dass Österreich, was die Ressourcennutzung betrifft, gar nicht so gut dasteht, auch international und auch im EU-Vergleich. Und ich finde spannend, neben dem sich mal die Zahlen genauer anzusehen und zu schauen, wie das berechnet wird, auch zu schauen, warum ist das eigentlich so? Und welche Maßnahmen gibt es, um diesen Ressourcenverbrauch auch zu reduzieren? Weil ich glaube, es ist eigentlich ein Konsens, dass der Ressourcenverbrauch, den wir haben global, aber eben auch in Österreich, über umweltverträgliche Grenzen hinausgeht und dass nur mehr Maßnahmen zur Ressourceneffizienz nicht ausreichen werden, um das auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen. Also das ist so ein bisschen der Rahmen für die Veranstaltung.
Dazu noch ein Beispiel. Der Wasserverbrauch, der durch den österreichischen Konsum induziert wird, beträgt rund 1,6 Millionen Liter pro Kopf und Jahr. Sechsmal so viel wie das in Österreich verbrauchte Wasser. Das österreichische Verbrauchsniveau von Ressourcen geht also über umweltverträgliche Grenzen hinaus und hat Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch in anderen Weltregionen und auf die damit einhergehenden sozial-ökologischen Konflikte rund um den Rohstoffabbau. Der Keynote-Speech kam am 8. Juni von Nina Eisenmenger. Sie ist assoziierte Professorin am Institut für Soziale Ökologie der BOKU Wien. In ihrer Forschung widmet sie sich der Berechnung und Analyse des gesellschaftlichen Metabolismus und der nachhaltigen Ressourcennutzung und den Zusammenhängen zwischen Wirtschaftswachstum, Ressourceneffizienz und Dekarbonisierung. Eisenmenger ist außerdem Co-Autorin des Berichts Ressourcennutzung in Österreich 2020.
Wenn wir von Ressourcennutzung reden und ich starte jetzt gleich los, dann wollen wir Umweltprobleme adressieren. Und Umweltprobleme sehen wir in ganz verschiedenster Art und Weise, vielfach mittlerweile globale Probleme, also gar nicht mehr nur lokale, regionale Auswirkungen, sondern wir sehen allen voran die Klimakrise, die mittlerweile schon angekommen ist in allen gesellschaftlichen Diskussionen. Wir sehen immer wieder Berichte über Biodiversitätsverluste, gerade letztens erst in den Medien über die Auswirkungen von der Flächenversiegelung auch in Österreich. Und wir sehen ganz allgemein Themen zur Rohstoffversorgung, Knappheiten darin, aber auch Nutzungskonflikte zum Beispiel. Also auf einer Fläche kann man nicht gleichzeitig Biorohstoffe für die energetische Nutzung anbauen oder gleichzeitig eine Straße bauen oder auch Wohnungen bauen. Das heißt, auch die Fläche ist begrenzt und wir müssen damit gut haushalten. Wir wissen auch mittlerweile, dass wir an vielen Stellen schon die Natur und unsere natürliche Umwelt, die Ökosysteme darin übernutzen und ihre Kapazitäten übernutzen und damit belasten und in der Zukunft möglicherweise auch an Kipppunkte gelangen, wo dann Veränderungen stattfinden, die auch nicht mehr reversibel sind. Wenn wir jetzt auf diese Ressourcenflüsse schauen, dann ist unter einem physikalischen Grundgesetz muss alles das, was vorne sozusagen in unsere ökonomische Produktion und Konsum hineingeht, am Schluss irgendwann wieder unser ökonomisches Wirtschaften verlassen. Denn Material kann nicht vernichtet werden und kann auch nicht irgendwo extern gewonnen werden. Das heißt, alles das, was wir aus der Natur entnehmen, geben wir am Schluss irgendwann wieder an die Natur ab. Das ist eine nützliche Komponente, weil wir damit genau sagen können, wenn wir hinten zum Beispiel Emissionen einsparen wollen, dann wissen wir, dass wir vorne auch schon bei den Ressourceninputs uns reduzieren müssen. Und die Bestände stehen dann noch, weil die natürlich sozusagen ein Lagerbestand sind, wo die Ressourcen auch länger in der Gesellschaft verbleiben können.
Dann erläutert Nina Eisenmenger den steigenden Ressourcenverbrauch in den letzten 100 Jahren.
Das sind die fossilen Energieträger, die haben wir verstärkt ab den 1950er Jahren, industrielle Revolution. Da haben wir begonnen, fossile Energieträger, anfangs Kohle, dann Öl, jetzt stärker Gas, massiv zu nutzen. Das Blaue sind die Erze, all die Metalle in ihrer vielfältigsten Form, die wir nutzen und in unserer Gesellschaft verbrauchen. Die sind wahnsinnig heterogen und das ist eine große Anzahl an verschiedensten Stoffen. Die wirken da jetzt relativ klein, weil sie einfach in der Masse, gemessen hier nämlich in Tonnen, vergleichsweise geringer aussehen, nicht aber in ihrer strategischen Bedeutung. Das Graue oben, das was am stärksten angewachsen ist und auch die größte Menge, mittlerweile ist es knapp die Hälfte, knapp über der Hälfte unseres Ressourcenverbrauchs, das sind nicht metallische Mineralstoffe und das meiste davon verwenden wir in unseren Bauaktivitäten. Wenn wir den gesamten Ressourcenverbrauch durch alle Personen der Erde teilen würden, dann hätte jeder 12 Tonnen pro Kopf im Jahr zur Verfügung.
In Österreich werden aber 19 Tonnen pro Kopf und Jahr verbraucht und Österreich ist dabei stark von Importen abhängig. Wie werden die Materialflüsse berechnet? Nina Eisenmenger?
Wir sind hier mit der Materialflussrechnung oder der Rechnung, wie wir Ressourcenverbrauch rechnen, sehr eng angelegt an dem, wie auch die ökonomische Gesamtrechnung funktioniert. Das heißt, wir schauen auf jene Flüsse, die auch in ein Bruttoinlandsproduktrechnung einfließen. Also wir schauen auf die Landwirtschaftsstatistik. Die gibt es in der ökonomischen Auswertung, aber auch in den physischen Mengen, die geerntet werden, Holzeinschlag. Es gibt die Bergbaustatistik und wie viel Tonnen Erz und Gestein wird entnommen. Manche Flüsse müssen wir modellieren über ein Sekundärprodukt. Also zum Beispiel, wir wissen jetzt nicht so gut, wie viel Sand und Schotter wir verwenden, aber wir wissen sehr gut, wie viel Zement wir in unserer Gesellschaft verbrauchen. Und daraus können wir dann zurückrechnen, wie viel Sand und Schotter brauchen wir denn, um den Zement zu erzeugen, zu produzieren und dann im Verbrauch anzumischen.
Wo stehen wir also aktuell?
Wir sehen, wir haben einen steigenden Ressourcenverbrauch, wir haben steigende Emissionen, wir haben global verflochtene Produktionsketten, damit verbunden auch einen ungleichen Tausch, weil Geld gegen Material hier meistens zu einer Ungleichheit führt. Und wir sehen, dass Industrieländer zunehmend Umweltbelastungen, die mit Extraktion und Verarbeitung zu tun haben, in andere Länder auslagern. Wir müssen also reduzieren. Wir wollen die Treibhausgasemissionen reduzieren, beträchtlich in den nächsten paar Jahrzehnten. Wir müssen auch den Ressourcenverbrauch reduzieren. Wir wissen, dass die Ressourcen endlich sind, die auf der Welt zur Verfügung stehen und wir können nicht auf einem solchen Wachstumspfad bleiben. Und wir müssen auch schauen, dass wir die Verteilung und die Nutzung von den Ressourcen etwas gerechter verteilen. Wenn ich jetzt da oben bei den Treibhausgasemissionen anfange, dann spricht man das ja oft von der Energiewende. Damit wir die fossilen Energieträger reduzieren können, dann braucht es eine Energiewende, eine Abkehr von fossilen Energieträgern, eine vermehrte Nutzung von alternativen Energien. Und das heißt, wir sehen hier, wenn wir schauen auf die ganzen alternativen Energieformen, dann sehen wir, dass wir hier eine ganze Vielzahl, sehr viel mehr als wir im letzten Jahrhundert verbraucht haben, an chemischen Elementen, die wir in der Produktion von diesen Gütern brauchen. Diese Ressourcen müssen wir also irgendwo uns beschaffen und wir reden hier, oder da gibt es dann ein wichtiges Thema, dass wir hier schon an kritische Grenzen manchmal stoßen bei manchen von diesen Rohstoffen. Die sind nicht unbegrenzt verfügbar. Genau, Versorgung von diesen Rohstoffen ist an manchen Stellen schon knapp. Wir sehen das manchmal in den Medien, die seltenen Erden, wo der Preis so stark ansteigt, weil hier eine Knappheit herrscht. Und wir sehen aber, dass wir durch den vermehrten Einsatz von Zukunftstechnologien hier noch einen stärkeren Bedarf nach diesen Ressourcen haben und haben werden.
Die EU verfügt inzwischen über einen Monitoring Report zur Kreislaufwirtschaft. Nina Eisenmenger merkt zur Kreislaufwirtschaft kritisch an.
Wenn wir die verfolgen, die Materialien, und dann schauen, was passiert denn mit denen im Laufe unserer wirtschaftlichen Nutzung und wo gehen diese Materialien hin, dann sehen wir, dass ein guter Teil von den Materialien, die nutzen wir energetisch und die gehen am Schluss als Emissionen direkt in die Luft, werden diese Materialien abgegeben. Eine Art von Recycling an dieser Stelle ist nicht möglich. Ein Teil der Produkte oder der Materialien, die wir in unsere Wirtschaft hineinschicken, landen am Schluss in der Abfallverwertung. Das sind diese, was ich hier als Abfälle definiert habe. Und ein großer Teil, nämlich gut die Hälfte der Materialien, geht in unsere Bestände und verbleibt dort länger als 20, 30 Jahre. Und das, was wir hier hinten sehen, dieser Fluss, das ist die Menge an Material, die recycelt wird und dann vorne wieder in das System Eingang findet. Also wenn wir diesen Recyclingfluss in Beziehung setzen zu dem, was wir an Abfällen in die Abfallverwertung schicken, dann sehen wir, dass wir 30% dessen, der Materialien, die in die Abfallverwertung gehen, können wir mittlerweile rezyklieren. Das ist dann im Detail, kommt man dann zu diesen Raten, die in der Presseaussendung von der EU zu finden waren. Ja, das sind diese Output-Recycling-Raten. Wir sehen aber auch, dass wenn wir diesen Recyclingfluss in Beziehung setzen zu dem, was wir an Primärmaterial vorne in unsere Produktion hineinschicken, dann sehen wir, dass dieser Fluss nur 9% ausmacht. weil ganz viel in die Bestände geht und weil ein beträchtlicher Teil sozusagen in die Luft an Emissionen abgegeben wird.
Sagt Nina Eisenmenger. Moderatorin Karin Kübelböck richtet eine Frage an Stefan Luther. Er ist Teil der Forschungsgruppe Global Resource Use am Institut für ökologische Ökonomie der WU Wien.
Wir wissen jetzt, wie viele Ressourcen in Österreich verbraucht werden und wie viel aus dem Ausland kommt. Aber wissen wir jetzt eigentlich, woher das kommt? Kann man das berechnen? Ist das schwierig? Und welche Methoden gibt es da überhaupt, um herauszufinden, wo das jetzt direkt herkommt? Weil nur so kann man ja dann die direkten Auswirkungen auch sich ansehen.
Man kann, ist vielleicht die Antwort, Karin, aber mit einem gewissen Aber. Sie sehen hier eine Folie für den Materialfußabdruck von Österreich und seinen Ursprüngen. Wenn wir uns erinnern, was Nina Eisenmenger gesagt hat, es geht ja beim Materialfußabdruck darum zu schauen, wo auf der Welt irgendwo Rohstoffe entnommen wurden, die in Lieferketten gemündet sind, die am Ende im österreichischen Konsum landen. Und wir sehen hier, dass ca. 40% vom österreichischen Materialfußabdruck aus Europa kommen. Europa ist groß. Man kann ungefähr abschätzen, dass der österreichische Anteil von diesen 40% noch kleiner ist. Das heißt, wir sehen da massive, große Anteil von den Rohstoffen, die irgendwo entnommen werden, um den österreichischen Konsum zu bedienen, kommt aus dem sogar nicht-europäischen Ausland. Und wenn wir uns dann Europa anschauen, auch da noch immer aus dem Ausland. Das heißt, Österreich ist ganz stark abhängig von Ressourcen woanders. Kann man jetzt sagen, woher genau? Sie sehen hier die Aufteilung nach Kontinenten. Man kann es sogar nach Ländern sagen, nur stecken da ganz viele Annahmen dahinter. Das Problem ist, und auch das haben wir von Nina Eisenmenger gehört, dass die globalisierte Welt auf sehr komplexen oder immer komplexer werdenden Lieferketten basiert. Und innerhalb dieser Lieferketten wissen Firmen sehr unterschiedlich gut Bescheid um ihre Lieferkettenstruktur. Also da gibt es Großkonzerne, die wissen ganz genau Bescheid, weil es sozusagen ihre Firmenstrategie davon abhängig ist. Und gleichzeitig gibt es Groß- und Kleinfirmen, die sehr wenig nur über ihre Lieferketten Bescheid wissen. Als Konsumenten und Konsumentinnen sind wir eigentlich angewiesen auf Labels oder Produktbeschreibungen. Das Gemüseregal im Supermarkt, da wird angeschrieben, wo das herkommt. Dem müssen wir vertrauen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es eigentlich so, dass die Datenverfügbarkeit sehr löchrig ist. Ich widme mein inzwischen gesamtes wissenschaftliches Leben nur dem Thema herauszufinden, wo genau die Rohstoffe herkommen. Und ich bin schon noch lange nicht am Ende. Und ein Thema, und da gibt es viele, aber ein Thema ist sicherlich auch, dass gerade in Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo das statistische System sehr fortgeschritten ist, auch es da Fälle der Vertraulichkeit zum Beispiel gibt, wo es eine Hauptfirma gibt, die den Markt beherrscht und deswegen deren Import- oder Exportdaten nicht veröffentlicht.
Lieferketten nachzuvollziehen ist aufgrund der spärlichen Daten schwierig, so Luther.
Wenn Sie das für einzelne Produkte machen wollen, können Sie eine Lebenszyklusbilanz machen oder eine Ökobilanz. Wie schon der Name sagt, ist diese Ökobilanz fokussiert oft auf ökologische Aspekte. Das heißt, soziale Auswirkungen werden da manchmal, aber nicht immer berücksichtigt. Wenn Sie das im größeren Stil machen wollen für Produktgruppen oder Wirtschaftssektoren oder ganze Länder, dann müssen Sie eigentlich zurückgreifen auf makroökonomische und Wirtschaftsumweltmodelle. Wo Sie also versuchen, den Wirtschaftsflüssen, die normalerweise besser abgebildet sind, weil die Wirtschaft in unserer Welt eine sehr große Rolle spielt, diesen ökonomischen Wirtschaftsflüssen oder monetären Flüssen die Ressourcenflüsse zuzuordnen. Sie versuchen da wirklich über die monetären Verknüpfungen die Lieferketten nachzuverfolgen. Die Wissenschaft würde sich freuen, hätten wir ganz präzise Daten zum Thema Handel, welches Schiff genau welche Materialien wohin transportiert, welcher Hafen genau wohin weiter auf den LKW verlädt und so weiter. Man kann sich vorstellen, das sind ungeheure Datenmengen. Also um wieder ein Schlagwort hier einzuwerfen, das ist Real Big Data. Und da braucht man dann natürlich auch entsprechende Datenverarbeitungssysteme, um das dann auch analysieren zu können.
Robert Hollensteiner leitet die Abteilung Mineralstoffpolitik im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.
Wissen Sie eigentlich, woher diese Rohstoffe kommen? Also ich habe vor einigen Jahren mal versucht herauszufinden, woher Österreich verschiedene Rohstoffe importiert und habe da Interviews geführt mit Einkaufsleitern von verschiedenen Unternehmen, auch von kleineren Unternehmen. Und die wussten eigentlich immer, woher ihre Rohstoffe kamen, weil sie nämlich bestimmte Qualitäten brauchten für bestimmte Rohstoffe. Also sagen Sie, sind ja der Bergbauexperte, da gab es 27 verschiedene Qualitäten von Graphit und man brauchte eine bestimmte Qualität von Graphit und darum musste das an einer bestimmten Mine kommen. Und also die Einkaufsleiter wussten das meistens sogar, woher das kommt, aber in den Statistiken erscheint es dann nicht mehr. Und dieses Jahr habe ich versucht herauszufinden, sozusagen, wie viel Eisenerz Österreich importiert. Und habe dann zu meinem Erstaunen festgestellt, man weiß gar nicht mehr, wie viel Eisenerz Österreich importiert. Es ist nicht nur die Länder unterdrückt, sondern die gesamten Eisenerzexporte nach Österreich sind unterdrückt. Wie kann man das dann rausfinden? Wissen Sie da eigentlich mehr, woher Österreich dieses Material nimmt? Das ist sozusagen die eine Frage. Und das andere ist, wenn wir jetzt hören, Österreich hat eine zu hohe Ressourcennutzung und zu einem höheren Materialfußabdruck, was sind dann die politischen Antworten darauf?
Wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren auf europäischer Ebene bemüht, hier auch die Materialflüsse besser zu erfassen und hier zusätzliche Kategorien einzuführen, um die einzelnen Agglomerationen und Aggregationen von Rohstoffen zu zerlegen, weil wir auch nicht so genau und so detailliert in die einzelnen Materialströme einsteigen können, wenn wir jetzt nicht genau festlegen, wir brauchen den Materialstrom zu Wolfram in Österreich beispielsweise. Haben wir uns geholfen, eben über wissenschaftliche Studien, die über Unternehmensbefragungen die Dinge halt abgerufen haben. Aber wir haben eigentlich keine gesetzliche Grundlage, die es uns erlaubt, hier tief in das Datenmanagement einzusteigen. Und ich denke wohl, dass sich gewisse Dinge, so hoffe ich halt, auch von selbst erledigen. Lieferkettengesetz wurde auch schon angesprochen. Auf europäischer Ebene arbeitet die Kommission derzeit intensiv an einem Entwurf. Wir sind schon sehr gespannt, was denn da kommt. Aber es hängt natürlich immer von der Ausgestaltung ab. Aber ein Lieferkettengesetz kann natürlich auch dazu führen, dass Blockchain-Technologien breit ausgerollt werden, um eben über Blockchain-Technologien den Materialfluss entlang der Lieferkette auch nachvollziehbar zu machen. Dann muss man sich halt überlegen, wie man mit Geheimhaltungspflichten umgeht und natürlich auch den unternehmerischen Wettbewerb nicht beschädigt bei auch übertriebenen Offenlegungspflichten. Wenn man zu politischen Fantasien, Vorschlägen oder konkreten Maßnahmen gehen, glaube ich, dass es wichtig ist, hier das Rohstoffmanagement ganzheitlich zu sehen und natürlich in Wertschöpfungskreisläufen zu denken. Wir haben gesehen in der Corona-Krise, in der Covid-Krise, dass wir in der globalisierten Welt mit weit verzweigten Wertschöpfungsketten durchaus vor Herausforderungen stehen. Und dass es mitunter doch Sinn macht, Teile dieser Wertschöpfungsketten aus strategischen Überlegungen, die Europäische Kommission formuliert das so schön mit offener strategischer Autonomie. Bitte verlangen Sie von mir jetzt keine Definition. Das hat so quasi auch Wettbewerbsgründe, aber nicht nur Wettbewerbsgründe, sondern ich denke, dass das auch umweltpolitische Auswirkungen hat und Auswirkungen zeigt, weil ich doch der Meinung bin, dass wir auf europäischer Ebene und vor allem auch auf nationaler Ebene eigentlich gute Standards haben. Ja, auch wenn jetzt die Auswirkungen sich nicht so unmittelbar auf den Ressourcenverbrauch umlegen lassen.
Insgesamt, da waren sich die Expertinnen am 8. Juni einig, ist die Datenlage zur Frage, woher kommen Ressourcen nach Österreich, eher dürftig. Auf das von der EU geplante Lieferkettengesetz warten die Expertinnen gespannt. Ob es noch mehr Transparenz über die Herkunft der Ressourcen bringt, die zu rund 2/3 aus den Ländern des globalen Südens kommen, bleibt abzuwarten. Abschließend wendet sich Moderatorin Karin Kübelböck mit der folgenden Frage an die Expertinnen.
Nämlich, wo würden Sie denn, abgesehen von einem Lieferkettengesetz, Ansatzpunkte für eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs in Österreich sehen? Was wären denn so, zum Beispiel, wenn Sie jetzt entscheiden könnten, jeweils, was wären denn so die 2 wichtigsten Maßnahmen, die man umsetzen könnte? Oder die 2 wichtigsten Gesetze oder welche anderen Maßnahmen?
Dazu Nina Eisenmenger.
Also ich glaube, alles ausschöpfen, was wir an Recycling und technischer Effizienz haben. Und bei Recycling stimmt es natürlich, das ist zu eng genommen als Wort. Da fällt natürlich auch alles von Verlängerung der Produktlebensdauer über Reuse, über Veränderung des Produkts dass man es wieder besser in die einzelnen Rohstoffe auseinandernehmen kann, um dann besser wiederverwerten zu können. Also das hat ja ganz viele Aspekte.
Außerdem, so Eisenmenger,
andere Gesellschaftsmodelle. Also ich glaube, dass wir schon so viele auch so Bottom-up Aktivitäten haben, die wir ein bisschen besser in den Fokus nehmen könnten und ein bisschen besser unterstützen könnten, wie die ganzen Food Waste-Aktivitäten oder Food Sharing. Ja, da passiert so viel auch auf lokaler Ebene in Food-Kooperationen und so weiter. Da gibt es schon sehr viel und sehr viel Bereitschaft von den Einzelverbraucherinnen, dass sie hier wirklich einen Beitrag leisten und einen sehr guten Beitrag leisten. Da bräuchte es ein bisschen bessere Unterstützung für solche Maßnahmen, glaube ich. Also das kann neben diesen technischen, großen wirtschaftlichen Aktivitäten was beitragen.
Eisenmenger verweist insbesondere auf nachhaltige Planungen beim Bau von neuen Gebäuden und neuer Infrastruktur, Stichwort Flughafen Wien, und nennt als dritten Punkt
das Stützen von Bottom-up-Aktivitäten aus der Zivilgesellschaft heraus, das zu unterstützen. Wir reden immer ganz viel von den Importen und von den Vorleistungsketten, die wir berücksichtigen sollen. Und ich glaube, da passiert manchmal ein Fehler, dass wir nicht auf unsere Exporte schauen. Ja? Und ich glaube, wir sind als österreichisches Land genauso verantwortlich für das, was wir exportieren. Und nur ein Beispiel von, wie viele Autos exportiert werden, die auf der Nutzung von fossilen Energieträgern basieren und in anderen Ländern noch weitere 10 Jahre genutzt werden. Ja? Das ist ja eine Verlängerung der Nutzung fossiler Energieträger in ganz anderen Regionen und Weltregionen zum Teil. Dafür haben wir auch eine Verantwortung, ja? Und wir müssen die auch nehmen können. Ja? Und ich glaube, es braucht auch noch eine größere Verantwortung für eben diese Exporte. Wir dürfen nicht nur schauen, was hängt denn mit unserem Konsum zusammen, sondern wir müssen auch schauen, wie produzieren wir unsere Exporte und was machen wir mit den Gütern, wenn wir sie exportieren. Bei den Exporten die Rolle in Bezug auf Mining und passiert dort Fair Mining und wie sehr werden Länder gezwungen, ihre Ressourcen bereitzustellen. Ich glaube, dass da internationale Organisationen eine wichtige Rolle spielen und dass auch diese Aktivitäten noch besser unter die Lupe genommen werden sollten. Ja, wie groß der Druck vom Internationalen Währungsfonds ist bei Unterstützung von sogenannten Entwicklungsländern mit einem Forcieren von Exporten. Ja, das geht ja auf die Ressourcennutzung in vielen Ländern. Und da muss auch ein Umdenken passieren, dass es hier nicht darum geht, die Länder müssen ihre Ressourcen so gut wie möglich nutzen und am besten direkt in den Export schicken und nur damit können sie ihre Wirtschaft ankurbeln. Ja, ich glaube, da gibt es andere Modelle und die sollte man anschauen. Und als Letztes, und dann bin ich schon fertig, ist, weil im Chat die Diskussion entstanden ist zwischen, man könnte doch einfach die Produktlebensdauer verdoppeln und dann würde man die Treibhausgasemissionen halbieren. Theoretisch ein guter Gedanke. In der Praxis ist das leider nicht so direkt umsetzbar. Und das, glaube ich, muss man bei den Produktlebenszeiten ja berücksichtigen. Alles, was wir jetzt planen und sehr viel besser planen an, wir können die Stoffe wieder auseinandernehmen und keine Verbundstoffe und so weiter, das wird uns in den Abfällen in 30 Jahren oder in 20 Jahren nützen. Die Abfälle, die wir jetzt haben, ja, und die uns für das Recycling im Moment zur Verfügung stehen oder in den nächsten 10 Jahren, können wir in dieser Form noch nicht nutzen. Und sie sind auch in der Menge nicht so groß, dass sie uns auf der Primärressourcenseite uns eine echte Ersparnis bringen. Plus, dass es viel Energie kostet, dass es auch Energie kostet, die Materialien aufzubereiten. Und plus, dass wir sie oftmals nicht in der gleichen Qualität wieder ins System einführen können, sondern dass ja hier ein Downcycling passiert, also eine Kaskadennutzung, die immer weniger in der Qualität die gleichen wie Rohstoffe uns die gleiche Qualität bringt. Und dann letztlich der Rebound-Effekt. Also selbst wenn wir eine Einsparung haben und auch sozusagen in unseren Ausgaben eine Einsparung haben, wir tendieren dazu, dass wir unser Geld einsparen, in anderen Bereichen auszugeben. Und dann dieser Rebound-Effekt führt dazu, dass wir keine Reduktion sehen.
Ganz ähnlich sieht das Stefan Luther von der WU Wien und verweist auf
Bauen oder Wohnen, der Verkehr und die Ernährung. Da sind die größten Potenziale zu heben. Beim Bauen ist es, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir arbeiten und wie bauen wir diese Infrastruktur oder wie nutzen wir die bestehende Infrastruktur beziehungsweise wie beheizen wir diese Infrastruktur. Wie hat es so schön die Initiatorin vom Klimavolksbegehren gesagt, wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten und so ist es bei Straßen und so ist es bei Flughäfen und so weiter. Bei der Ernährung ist es ganz klar so und auch das weiß man, je höher der Fleischanteil, desto höher der Ressourcenkonsum, desto höher der Klimaausstoß. Also auch da ist sehr viel Potenzial zu heben. Maßnahmenmäßig würde ich sagen, einerseits, dass in der öffentlichen Beschaffung noch stärker darauf fokussiert wird. Da ist schon sehr viel Fokus drauf, aber dass noch stärker fokussiert wird, weil die öffentliche Beschaffung ein ganz großer Hebel ist, um da was zu verändern. Und zweitens, indem man Kostenwahrheit kreiert, zum Beispiel durch eine ökosoziale Steuerreform oder andere Maßnahmen, dass die Aktivitäten, die besonders sich negativ aufs Klima auswirken, die besonders ressourcenintensiv sind, teurer werden und die es weniger sind, belohnt werden.
Dabei gelte es aber, soziale Ungleichheiten bzw. Benachteiligungen von ärmeren Menschen zu verhindern, so Luther. Zusammenfassend sagt Robert Hollensteiner:
Grundsätzlich träume ich davon, das ist mein persönlicher Anspruch, und dieser Anspruch, würde ich einmal sagen, lässt sich durchaus auch globalisieren, dass wir eines Tages in der Lage sind, eine vollständige Rohstoffbilanz, eine vollständige Rohstoffbuchhaltung für eine Nation innerhalb unserer Systemgrenzen wirklich skizzieren können. Und das ist eine Grundvoraussetzung meines Erachtens nach auch, um eine effiziente Ressourcenbewirtschaftung auch umsetzen zu können. Ja, das braucht es auch in einer Kreislaufwirtschaft, dass wir wissen, wo, in welchen Qualitäten und in welchen Quantitäten Rohstoffe gebunden sind. Dann würde ich sagen, haben wir derzeit eigentlich nur ein grobes Bild von dem.
Abschließende Hinweise. Informationen zu allen Angeboten im C3, etwa zur C3-Bibliothek, findet man auf www.zentrum3.at. Ein Kommentar von Karin Kübelböck mit dem Titel EU-Lieferkettengesetz, Meilenstein oder Etikettenschwindel kann auf www.ofse.at abgerufen werden. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und jederzeit als Podcast auf c3radio.potspot.de. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at